die gleiche Frequenz. Der Heilige Geist übersetzt. Wenn wir das Anspiel jetzt ein bisschen weiterziehen, dann auch in den Text von der Predigt drin, können wir uns fragen, also Mann und Frau sind unterschiedlich. Vom Geschlecht her, aber vielleicht einfach direkt auch vom Typ her. Nicht immer die gleiche Frequenz, es braucht wie eine Übersetzung. Tipps, wie man das macht. Und da müssen wir doch bedenken, wenn man betet, da ist der Frequenzunterschied, der Unterschied zwischen Gott, dem heiligen Gott, dem unsichtbaren Gott, dem zeitlosen, ewigen Gott, dem allwissenden Gott und uns Menschen, aus der Situation, wo die Situation, wo wir drin sind, immer gerade das Wichtigste ist, da müssen wir doch annehmen, dass wir auch so eine Übersetzungshilfe, eine Therapie bräuchten in unserem Gebet drin. Also der Titel von dieser Predigt übersetzt der Heilige Geist, der uns hilft beim Gebet. Natürlich, ja, das Bild wird vielleicht ein bisschen hinken. Wir können jetzt nicht Gott, meinen Ehemann, der ein bisschen begriffsstutzig ist und vielleicht ein bisschen zu faul ist, um zu verstehen, was die Frau meint, anstellen. Und gleich, wir wollen hören, wie wir die Übersetzung vom Heiligen Geist brauchen. Wir sind jetzt mit seiner Reihe begeistert, vor Pfingsten, nach Pfingsten, Predigt, einfach um immer wieder neue Sachen zu entdecken vom Heiligen Geist und dankbar zu werden, dass der Heilige Geist gibt und dass der in uns hinein wirkt. Römer 8, 26 und 27, die beten Vers, wenn wir den Reichtum entdecken und in uns hinein ein bisschen auf der Zunge vergehen lassen. Wir kennen den Nachfolgevers, Römer 8, 28, den könnt ihr dann daheim mal lesen. Aber das sind die beiden Vers vor dran. Und da gibt es zwei Stichwörter, wo die beiden Predigtspunkte dann auch bilden. Der Geist kommt uns in unserer Schwachheit, der erste Begriff, Schwachheit, zu Hilfe. Weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten, also der Übersetzer. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Das zweite Stichwort. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Gehen wir also los auf den ersten Gliederungspunkt drin, auf das mit dem der Schwachheit, der Heilige Geist ist unser unentbehrlicher Helfer zum Gebet. Der Paulus also formuliert da für sich selber auch, der Geist kommt uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja nicht, gar nicht wissen, wie wir beten sollen. Der Paulus, wenn wir seine Briefe anschauen, der war ein Better. Der hat viel gebetet. Einige Gebete, tiefgründige Gebete sind da inne in seinen Briefen formuliert. Und er muss selber sagen, nicht je mehr ich im Glauben wachse und je länger ich Christ bin, umso einfacher weiß ich, wie man richtig betet. Nein, ich glaube, es ist das Gegenteil. Dass wir, je länger dass wir beten und auf den Knien sind, umso mehr wird uns bewusst, spüren wir, hey, wie ist es richtig? wie gebührt es sich, einem heiligen, ewigen Gott, einem Schöpfer vom Himmel und Universum, wie redet man mit dem? Was redet man mit dem? Also eine gewisse Unsicherheit und eine gewisse Korrektur und Lernbereitschaft. Der Heilige Geist will auch Gott in unsere Herzen übersetzen, nicht nur uns, was wir ihm zu sagen haben, übersetzen, sondern hey, dass immer mehr wir so beten, wie es Gott gefällt. Und darum dann auch der Vers, der dann 4 Kapitel später im gleichen Römerbrief vorkommt und er sagt, ihr müsst euer Denken verändern. Und wenn ihr euer Denken verändert, dann könnt ihr prüfen, dann könnt ihr erforschen, was Gott will. Wir denken natürlich immer, also wir wissen etwa, also ja, was ich will, ist sicher nicht schlecht, was ich will, das will Gott sicher auch. Oder was für uns gut ist, was wir denken, das ist gut, das findet Gott sicher auch. Und was uns Freude macht, das macht sicher Gott auch Freude. Stimmt vielleicht? Vielleicht schon. Vielleicht. Aber müssten wir da nicht Ehrfurcht lehren? Ich denke, Gott ist viel, viel grösser. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und wir mit unserem Denken drin meinen immer, wir hätten es richtig gebetet und Gott müsse jetzt da richtig erhören. Ich denke, je mehr wir beten, umso grösser wird uns Gott. Umso grösser wird der Frequenzunterschied zwischen ihm und uns. Es ist gut, sich verunsichern zu lassen im Gebet. Ist es aber auch gut, das andere zu wissen, was da in den beiden Versen auch vorkommt. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Das ist wieder die Übersetzung. Die Übersetzung, wo wir werden nie richtig beten. Zu dem heiligen und grossen Gott, wir werden nie richtig mit ihm kommunizieren. Und trotzdem, es kommt da, ist doch super befreiend. Du kannst einfach beten, wie es ist. Und weisst, es kommt an. Gott weiss, wie es dir geht. Und Gott weiss, was er zu tun hat. Und wird auf dein Gebet antworten. Einfach, weil da der Heilige Geist, einer von dieser Dreieinigkeit, das hilft. Aber nochmal zurück zu dem Nicht-Wissen. Da ist doch jetzt, werdet ihr nachher sehen, das Seufzen und die Hoffnung auf etwas ganz Neues. Ja, wie sollen wir jetzt beten? Wenn wir jetzt beten, das ist auch ein biblisches Gebet, oder? Herr, komme bald. Ist sogar eins, wo der Heilige Geist mitbetet aus der Offenbarung, oder? Aber Herr, komme bald, wenn er wiederkommt, dann ist Gnadenzeit vorbei. Die Zeit, wo sich Menschen könnten für ihn entscheiden. Was sollen wir jetzt beten? Und jetzt haben wir gewisse Probleme im Leben. Sollen wir beten, dass die Probleme, die Situation, die Schwierigkeiten oder das gesundheitliche Problem einfach weg ist? Oder sollen wir darum beten, dass wir ein Kreuz tragen und ausrüsten können? Ja, und beten gibt es in der Bibel. Dass er Wunder tut und Kranke heilt und Blinde heilt. Und der Paulus? Der Paulus hat 3-mal gebetet. Und dann hat er gewusst, hey, die Ausrüstung, die Gnade, die Kraft von ihm, das ist das Entscheidende. Er hat nicht 30 Mal gebetet, er hat nicht 300 Mal gebetet oder 3000 Mal. Er hat gewusst, nach dem dritten Gebet, jetzt, und wahrscheinlich hat ihm das Jesus im Gebet gezeigt, jetzt geht es um die Ausrüstung, um das zu tragen und nicht das Problem wegbeten. Aber das verunsichert, wie soll man beten? Haben wir die richtigen Prioritäten? Also Priorität ist ja immer gerade, wie es uns geht, jetzt momentan, oder? Befindlichkeit. Bringen wir Aber vielleicht hat er ganz andere grosse Ziele, der ewige Gott. Ja, wie wir jetzt gespürt haben, beim Gebet für den Nael. Da ist Priorität jetzt in diesem Gebet gewesen, dass er zum Glauben kommt. Und nicht, dass er immer gute Noten hat in der Schule und immer schön braves Kind ist und pflegeleicht für die Eltern. Er wäre doch auch noch alles gute Anliegen, oder? Was sind Prioritäten? Lass dich also verunsichern. Ich erlebe das Gebet auch oft so. Einfach gerade, wenn ich für Schwierigkeiten zwischen Menschen, in Beziehungen hinein, wo ich selber drin bin oder das mitlose, und der Heilige Geist plötzlich mir sagt, du, das hast nicht richtig formuliert. Überleg dir, wie du betest. Betest du einfach für den anderen, dass sich der andere ändert, oder bist du bereit zum Buße zu tun? Also eine spannende Sache zu beten mit dem Heiligen Geist. Noch etwas anderes ist in unserem Abschnitt drin, wo der Heilige Geist und Gebet drin vorkommt. Das ist jetzt es geht immer um den Römer 8, Vers 16 und 17. Da geht es um eine nächste Schwäche. Nicht nur die Schwäche, wir wissen nicht recht, wie man mit dem Heiligen Gott umgeht, sondern es fehlt uns zwischendrin das Vertrauen. Da beschreibt jetzt der Paulus, erinnert er da die Römer, die römischen, die Christen in Rom, wie ihre geistliche Biografie ausgesehen hat. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Also das ist einmal, die haben in Angst und Furcht gelebt. Ich genüge nicht. Ich bin nicht angenommen. Ich gehöre niemandem dazu. Ich bin schlecht. Vielleicht nicht nur von Gott, auch von den Menschen. Andere Frauen sehen besser aus. Andere Männer bringen mehr Geld heim. Oder ich gehöre in der Gruppe, wo ich jetzt da bin, gehöre ich nicht recht dazu. Also das Angst um Überleben in unserer Gesellschaft, um den Platz drin, aber das ist vorbei. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, den haben sie bekommen, wo sie sich hingewendet haben zu Jesus, ihr Leben Jesus anvertraut haben, die Wiedergeburt, dann ist etwas ganz Neues entstanden. Der Heilige Geist in ihrem Leben drin. Er hat auch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Wir gehören zur Familie. Wir gehören mit dazu. Und zwar zur Familie vom ewigen, grossen Gott. Und durch ihn, das ist wieder ein Nächstes in dieser geistlichen Biografie, also Zugehörigkeit, und dann fängt das Gebet an. Durch den Heiligen Geist werden wir immer mehr zum Beter. Dann eben eine Auswirkung ist, denn durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Der Heilige Geist, der treibt uns ins Reden mit dem himmlischen Vater. Und immer wieder, wenn er betet, bestätigt er uns in unserem Herz drin, du bist ein Kind. Und du hast einen Vater und du bist nicht einfach ein Sklave, sondern ein Kind. Wenn du jetzt die Segnung vom Nael, der Brüder vom Noah. Und die Eltern sagen nicht immer ja. Die müssen auch mal Nein sagen. Und so sagt Gott auch nicht überall Nein. Ja. Und zwischendrin sind wir doch so wie Kind. Man versteht Gottes Erziehungsziel nicht. Wieso darf ich das nicht? Wieso geht es mir jetzt so, wie es geht? Und immer wieder zu wissen. Aber meine Eltern, die meinen es gut. Nicht alle Eltern sind so, leider. In dieser Welt drin. Da gibt es viel Kindsmisshandlung. Aber einfach zu wissen. Der Vater im Himmel, ich verstehe nicht alles, was er zulässt, aber der meint es gut. Er ist ein Vater. Er ist Autorität. Und ich bin ein Kind. Ich kann nur bitten. Aber die Autorität im Himmel, die meint es gut. Noch viel mehr, wie wir Eltern und Grosseltern es gut meinen mit den Kindern und Enkeln. Aber das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist hilft uns im Gebet drin, vertrauensvoll zu beten. Immer dort, auch wo Zweifel kommen, hat mich Gott vergessen oder gern. Aber eben, der Heilige Geist wirkt, wenn wir beten. Heisst also, der Heilige Geist ist keine Gebetsfahne oder eine Gebetsmühle, wie im Tibet, wo angetrieben wird durch den Wind und durchs Wasser, wo einfach automatisch betet. Und es betet ja einen, oder? Der Heilige Geist betet, wenn wir beten. Und wir können nicht einfach sagen, du, wir haben den Heiligen Geist und das ist ein Geist vom Gebet. Oder und darum beten wir nicht mehr. Oder nicht mehr viel. Also, da können wir dankbar sein, der Heilige Geist hilft uns beim Gebet. Jetzt noch das nächste Interessante. Auch wieder, das ist die Gruppe, der Grundvers. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Also das ist jetzt Seufzen und Hoffnung. Zuerst einmal Hoffnung mit Seufzen. Also um Hoffnung ist eigentlich der ganze Abschnitt, wo das drin steht. Jetzt aber schon, wir stolpern drüber, oder? Also sicher haben viele von uns wissen, der Heilige Geist, Frucht des Geistes ist Freude. Der Heilige Geist hat etwas zu tun mit Lobpreis. Der Heilige Geist hat etwas mit Dankbarkeit. Also, aber jetzt mit Seufzern? Seufzen, man könnte auch übersetzen mit Stöhnen, mit so eng werden hat es damit zusammen, ein Hang, es ist unaussprechlich, also man findet gar nicht recht Wort. Unser Seufzen findet nicht die richtigen Worte und Gottes Seufzen vom Heiligen Geist auch nicht. Also es ist wie ein Ausdruck vom Schmerz, wo körperlich ist, wo seelisch ist, beziehungsmässig. Du weißt am besten, wo Seufzen jetzt gerade anzusiedeln ist in deinem Leben drin. Aber du darfst seufzen. Wenn der Heilige Geist seufzt, dann darfst du auch seufzen. Das muss also etwas ganz Gutes sein. Nicht einfach den Halleluja-Christ spielen, sondern ehrlich zu sein und zu sagen, jetzt geht es mir ein bisschen mies. He? Oder ein bisschen sehr mies. Das ist Psychohygiene. Nicht einfach überspielen, sondern das hat einen wichtigen Ausdruck, wenn sogar der Heilige Geist mitmacht. Und nicht einfach denkt, okay, ja, lass uns seufzen, oder? Ich bin ja der Tröster, oder? Und lass ihn einfach jetzt mal ein bisschen ausseufzen. Nein, der Heilige Geist, der macht mit. Der verstärkt das vor Gott. Das heisst doch, der nimmt uns ernst. Es gibt Situationen, die zum Seufzen sind, zum Klagen sind. Und er klagt mit, er seufzt mit, er leidet mit. Und wie der Heilige Geist Gott ist, auch also ein dreieiniger Gott, wissen wir, Gott leidet mit. Also nimm das mit. Wenn du dich wieder mal mies fühlst, wir möchten das dann irgendwie immer die schlechten Gefühle, die fühlen sich gar nicht gut an, oder? Dann greifst du zur Schocke, dann holst du dir ein Bier für, dann schaust du ein bisschen Fernsehen, einfach vieles ablenken. Aber nein, vielleicht ist die Zeit einmal zum Seufzen. Aber es kann natürlich gut sein, dass der Heilige Geist einmal sagt, du, jetzt hast du genug gejammert. Jetzt ist es wirklich ein bisschen Selbstmitleid. Jetzt ist es nicht mehr Psychohygiene, sondern jetzt zieht es dich nur noch ab. Das kann er dir auch sagen. Weil er dann nicht mehr mit dir seufzt, sondern dir will Freude schenken. Aber in dem Abschnitt seufzt nicht nur in dem eben Hoffnungsabschnitt mit Seufzen, seufzt eben auch die Schöpfung mit, im Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Wir alle auch. Und darum säuft die Schöpfung und wir auch. Vergänglichkeit, vielleicht spürst du das. Also ich spüre es, wenn ich jetzt die letzten zwei Tage mit dem Can ein bisschen an unserem Enkel am Boden rum, oder? Also vor 40 Jahren bin ich noch anders vom Boden aufgestanden als heute. Aber ich habe ja schon ein gewisses Alter. Ihr seid vielleicht jung, okay, also das kommt dann noch nicht so, oder? Die Vergänglichkeit, jetzt ist das Leben noch vor euch. Aber wenn ihr die Vergänglichkeit anschaut, also in der Schöpfung drin, die Schöpfung ist ja gefallen. Ist nicht einfach so, okay, sie geht einmal zu Ende, sondern sie ist verdorben. Die Tierwelt ist verdorben. Also ich finde Vögel fast wichtiger wie Katzen. Aber das ist jetzt mein Geschmack. Also ich habe nicht, ich sehe nicht ein, wieso das, Katzen müssen Vögel fressen. Aber eben, der Stärkere frisst den Kleinere, den Schwächere. Und in dem Sinne sind wir ja auch in einer vielleicht so einer Gesellschaft. Der Stärkere, der da von oben, oder, der will seinen Betrieb optimieren und du verlierst die Arbeitsstelle. Ja, das ist der Überlebenskampf von unserer Gesellschaft, von unserer Schöpfung. Das Verdorbene, dass jeder nur an sich, an seine Rendite, an sein Geld denkt. Und da drin wiederum der Heilige Geist, der mitseufzt. Und ich denke, mit hilft, können akzeptieren, wie es ist. Es ist auch für Christen, so sagt der Abschnitt, nicht anders. Jesus wird da und dort übernatürlich in deinem Leben hinein leben, zu spüren sein und darum darfst du beten. Was Gesundheit betrifft, was aber auch vor allem Seele betrifft, Veränderung betrifft, was Beziehungen betrifft. Es wird und es soll etwas ändern. Aber die Grundtendenz von dem Äon oder von dem Zeitalter, bis Jesus wiederkommt, ist Vergänglichkeit. Und das macht uns, wenn es uns dann betrifft, schon noch ein bisschen Mühe. Wenn man betet, und das müsst ihr doch eigentlich wegnehmen, und das könnt ihr doch, und er würde vielleicht sagen, so, es ist noch nicht Zeit. Das macht uns Mühe. Und der Heilige Geist hilft, es getrost, fröhliches Ja dazu zu haben und so zu leben. In verdorbenen Beziehungen, in einer verdorbenen Geschäftswelt, und auch in einer vergänglichen Schöpfung drin. Also Hoffnung mit Seufzen, das wäre aber nur die Hälfte. He? Jetzt kommt Seufzen mit Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Solange wir da Gott, das ist der Vers 23, solange wir da dort in uns bereits das Unterpfand oder die Anzahlung gegeben hat, wie ein Vorschuss gegeben hat, den ersten Teil. Wir haben also durch den Heiligen Geist schon etwas Neues drin. Ganz eindeutig. Da ist Neues. Da ist Zukünftiges. Da ist Paradiesisches. Aber eben nur im ersten Teil, nur im Ansatz. Und aufs andere hoffen wir. Und der Paulus schreibt, du, Hoffnung ist noch etwas Schwieriges. Weißt du, Hoffnung ist nicht, wenn du einen Baum pflanzt, oder? Hast du Hoffnung, der wird mal ein grosser Baum und gibt dann Birnen, oder? Daraus, oder? Das ist eigentlich keine Hoffnung. Weil da siehst du schon etwas. Und dass der Noah und der Nael dann dann mal gross werden und sich entwickeln, da siehst du schon etwas. Aber Hoffnung, da siehst du noch gar nichts. Das kommt dann einfach plötzlich. Das wächst nicht langsam. Das ist nicht eine Evolution zu einer neuen Welt und einem neuen Himmel. Das kommt einfach ganz, ganz plötzlich. Und das ist Hoffnung. Die Hoffnung auf etwas Unvorstellbares. Der Paulus startet in unserem Abschnitt mit einem sehr schwierigen Vers. Nicht zum Lesen, nicht zum auf Deutsch verstehen. Aber ich denke, da brauchen wir auch die Übersetzung vom Heiligen Geist, dass er sie in unser Herz hineinschreibt. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen wird und an der er uns teilhaben lassen wird. Die Herrlichkeit. Einfach, die kannst du nicht vorstellen. Ewig bei Gott. Das muss doch langweilig sein, oder? Immer eine Zeit, ich weiß nicht. Harfe spielen kannst du ja auch nicht. Dann müsstest du noch, aber irgendwann, das können wir uns einfach nicht vorstellen, wie das wird sein. Aber es wird sein. Und wenn der Heilige Geist die Hoffnung in unsere Herzen hinein schreibt, dann verliert das Leiden an Gewicht. Jetzt spürt ihr den Vers hinein. Leiden heisst nicht Unherrlichkeit. Oh ja, der Heilige Geist sagt, weißt, das ist alles nicht so schlimm, oder? Nein, Leiden, wir dürfen seufzen. Aber der Heilige Geist sagt uns auch, das gibt eine Hoffnung. Und die kommt einfach ganz plötzlich. Die können wir uns nicht vorstellen, vielleicht ein bisschen so, 1%, und dann wird es noch ein bisschen mehr. Das wird sichtbar werden. Und wir werden teilhaben an dieser Herrlichkeit. Aber wie weiss man das, teilhaben an dieser Herrlichkeit? Auf welcher Brücke stehst du? Da gibt es zwei touristische Brücken, kennen wahrscheinlich beide, in Venedig, die Seufzerbrücke. Darum bin ich auf das Bild gekommen, auch Seufzerbrücke. Die geht vom Dogenpalast, dem Regierungssitz und dem Gerichtssitz da von Venedig über den Kanal ins Gefängnis, wo dann das Urteil vollstreckt worden ist. Der Mensch umgebracht worden ist. Jetzt stehen wir auf dieser Brücke. Wo wir jetzt merken, das, was wir eigentlich verdient hätten, das Urteil wird dann ausgesprochen im göttlichen Dogenpalast. Und wir sind auf der Seufzerbrücke im Leben drin, bis es im Jenseits wir den Lohn überkommen von dem, wo wir verdient haben. Aber dieses Evangelium heisst doch, Jesus ist über die Seufzerbrücke gegangen. Er hat unseren Schuldspruch auf sich genommen, im Dogenpalast ist übergegangen, sozusagen zum Kreuz. Und hat sich dort für uns hingegeben. Aber es gibt das Golden Gate in San Francisco. Die Brücke zum goldenen Tor, zur Herrlichkeit, jetzt im übertragenen Sinn. Auf der bin ich schon mal gestanden. Und dass ich einen so einen Eindruck hatte, habe ich auch ein bisschen mal rausgelernt, oder? Und dann mal so ein Seil gepackt. Das sind schon noch dicke Seile, die die Golden Gate hebt. Und so ein heftiges Seil ist die unerschütterliche Hoffnung. Das goldene Tor. Und das feiern wir jetzt, wenn wir Abendmahl feiern. Dass Jesus den Schuldspruch genommen hat für uns. Treibt.